SRF 3.
Das iranische Volk will auf dem Reformkurs bleiben. Präsident Rouhani wird überraschend klar wiedergewählt. Sie protestiert gegen die Verhaftung von Journalisten. Die regierungskritische türkische Zeitung Sözcü erscheint heute ohne Inhalt. Info 3 mit Daniel Hofer. Der iranische Präsident Hassan Rouhani ist also für eine zweite Amtszeit von 4 Jahren gewählt worden. Überraschend schnell verkündete das Innenministerium Mitte Vormittag den Sieg des Reformers. Rouhani erhielt gegen 60% der Stimmen. Sein wichtigster Herausforderer, der Erzkonservative Ibrahim Raisi, hatte letztlich keine Chance beim Volk und kam auf gut 38%. Weitere Kandidaten blieben bedeutungslos. Unsere Auslandredaktorin Irene Meyer beobachtet die Wahl in Teheran. Ich habe sie gefragt, warum Rouhani so klar wiedergewählt worden sei.
Weil das Lager der Reformer ganz stark mobilisiert hat. Es gab eine sehr, sehr hohe Stimmbeteiligung, über 70%, in einzelnen Städten über 80 und mehr Prozent. Gerade die jungen Wählerinnen und Wähler sind nach langer Zeit, erstmals seit 2009, wieder an die Urnen gegangen. Und dann hat Rouhani gewonnen, weil die Mehrheit der iranischen Bevölkerung Angst hatte, zurückzufallen in eine dunkle Zeit, in der es nur noch Repression und Konfrontation gab. Mit dem Hardliner Ebrahim Raisi drohte dies. Es ist also ein Votum für die Öffnung des Landes, für den Weg nach vorne und gegen den Radikalismus seiner religiösen Elite.
Rouhanis Herausforderer, Sie haben ihn erwähnt, Ibrahim Raisi galt als Kandidat der erzkonservativen Religiösen. Was bedeutet diese Niederlage nun für Sie?
Also Revolutionsführer Khamenei hat nie öffentlich Stellung genommen zugunsten eines Kandidaten. Aber viele sagten, Khamenei wolle Raisi zu seinem Nachfolger aufbauen. Wenn das stimmt, ist das auch für Khamenei und die ganze religiöse Elite ein Rückschlag. Ihre Meinung war, wenn Rouhani schon nicht zu schlagen war, wollten sie ihn wenigstens in einen zweiten Wahlgang zwingen. Das hätte ihn geschwächt. Und jetzt kommt Rouhani als großer Sieger aus dieser ersten Wahlrunde heraus.
Darf denn Wahlsieger Rouhani jetzt auch die Reformen durchführen, die er den Leuten im Wahlkampf versprochen hat? Mehr Bürgerrechte, mehr Meinungsfreiheit?
Er darf nicht nur, er muss es jedenfalls versuchen. Das erwarten die 22 Millionen Wählerinnen und Wähler, die ihm das Vertrauen geschenkt haben. Viele sind und waren auch skeptisch gegenüber Rouhani. Er hat nicht alle Reformen gebracht, die sie wollten. Sie spüren in ihrem Alltag noch nicht allzu viel Freiheit. Aber sie geben Rouhani nun weitere 4 Jahre Zeit. Und er hat versprochen, er werde der Bevölkerung nun mehr Freiheit bringen. Stichworte Bürgerrechte, Meinungsfreiheit, weniger Zensur. Er war überhaupt ganz offensiv im Wahlkampf. Er hat sein Gehabe als sanfter Moderator abgelegt. Und er präsentiert sich als offensiver Reformer. Dazu kommt, in der zweiten Amtszeit ist er jetzt viel freier. Und er ist vor allem sehr gestärkt durch diesen großen Sieg.
Und außenpolitisch kann Rouhani sein Land näher an die internationale Staatengemeinschaft führen.
Auch das will er, diesen Reformkurs weiterführen. Er hat ja die Basis gelegt mit dem Atomabkommen mit dem Westen. Er hat gesagt, das ist der erste Schritt, danach geht die Reform weiter. Und er hat einen sehr fähigen Außenminister, Zarif, der hat die ganzen Atomabkommen ausgehandelt. Die beiden werden versuchen, Iran in die Staatengemeinschaft zu integrieren. Aber Rouhani kann natürlich nicht die iranische Außenpolitik allein bestimmen. Aber vieles geht da über die Wirtschaftspolitik. Und da müsste auch der Westen nun handeln, denn die internationalen Banken blockieren nach wie vor das große Iran-Geschäft aus Angst vor amerikanischen Strafmaßnahmen. Und das ist ein riesiges Problem für den Iran.
Und Schlussfrage, wie groß ist das Risiko, dass die Erzkonservativen unter Khamenei den Konflikt mit dem Westen suchen, um wieder mehr Einfluss zu bekommen?
Die Niederlage ist doch sehr klar für die Erzkonservativen und die müssen sich zuerst im Moment wohl wieder finden. Aber klar ist auch, dass die mächtigen Revolutionsgarden, also die wirklich echten Hardliner, die werden weiter versuchen, ihre Pfründe zu sichern, denn sie kontrollieren 40% der iranischen Wirtschaft. Die Reformen von Rouhani bedrohen dies und die werden sicher nicht so schnell aufgeben.
Informationen und Einschätzungen von Irene Meyer aus Teheran waren das. Vielen Dank. Von Iran nach Saudi-Arabien. Dorthin ist US-Präsident Trump bei seiner ersten Auslandreise geflogen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Damian Rast.
Zusammen mit seiner Ehefrau Melania ist Donald Trump in Riyadh angekommen. Dort trifft Trump heute König Salman. Am Montag nimmt der US-Präsident unter anderem an einem Gipfeltreffen mit 50 islamischen Ländern teil. Danach reist er via Israel nach Europa. Insgesamt besucht Trump in 8 Tagen 5 Länder. Die regierungskritische Zeitung Sözcü in der Türkei ist heute mit leeren Seiten erschienen. Die Redaktion protestiert mit der Maßnahme gegen die Festnahme von zwei Mitarbeitern. Die Staatsanwaltschaft hatte gestern insgesamt 4 Mitarbeiter der Zeitung zur Fahndung ausgeschrieben, so auch den Herausgeber. Er ist derzeit aber im Ausland. Ihnen wird vorgeworfen, Straftaten zugunsten der Gülen-Bewegung begangen zu haben. Diese wird für den Putschversuch letzten Sommer verantwortlich gemacht. Sözcü ist die drittgrößte türkische Zeitung. Heftige Unwetter sind über Teile Deutschlands gezogen. Am Hamburger Flughafen saßen am Abend etwa 400 Reisende fest, weil die Flugzeuge wegen des schlechten Wetters nicht starten konnten. Auch der U-Bahn-Verkehr in der Stadt war gestört. Im Bundesland Thüringen entgleiste ein Regionalzug. Er fuhr zwischen Jena und Gera in eine Schlammlawine. 7 Personen wurden verletzt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Viel Regen gab es auch in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Schleswig-Holstein. Hunderte Passagiere haben die Nacht auf heute im Hauptbahnhof von Rom verbringen müssen. Grund dafür war ein Stromausfall, ausgelöst durch einen Brand in einer Kontrollkabine. Das teilten die Behörden mit. Erschwert wurde die Lage in Rom durch ein Gewitter. Passagiere, die den Bahnhof verlassen wollten, fanden keine Taxis. Gemäß Medienberichten sorgte der Stromausfall im ganzen italienischen Bahnnetz für Behinderungen. Das Wetter. Am Nachmittag gibt es ein Gemisch aus Sonne, Wolken und lokalen Regengüssen. Im Norden werden um 16, im Süden etwa 23 Grad erreicht. Morgen ist es ziemlich sonnig, dazu wird es im Norden um 20, im Süden bis 25 Grad warm.
Info 3, Mittag.
Malta gerät als Steuerparadies ins Scheinwerferlicht. Letzte Woche bereits hatte der Finanzminister des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen angekündigt, maltesische Steuersünder härter zu bekämpfen. Er hatte die Mittelmeerinsel dabei als Panama Europas bezeichnet. Jetzt tauchen nach den Panama Papers die Malta-Files auf. Dani Schmutz.
Tausende Dokumente erhielt das Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations zugespielt. Von wem ist unbekannt. Zum Netzwerk gehören unter anderem das deutsche Magazin Der Spiegel und die italienische Zeitung L'Espresso. Die Daten zeigen offenbar, zahlreiche europäische Konzerne nutzen in großem Stil Tochterfirmen auf Malta, um ihre Steuern in der Heimat zu drücken. Firmen wie die Deutsche Bank, der Autokonzern BMW, die Lufthansa, Puma, das französische Mineralölunternehmen Total, die US-Bank JP Morgan und die schwedische IKEA. Tochterfirmen auf Malta zu halten, ist grundsätzlich nicht illegal und für Firmen sehr lukrativ. Denn die Gewinne, die auf Malta anfallen, müssen Unternehmen lediglich mit rund 5% versteuern. Das ist im internationalen Vergleich sehr wenig. Allerdings geht das nur, wenn die Firmen auf der Insel tatsächlich Geschäfte machen. Und genau da liege das Problem, kommt das Recherchenetzwerk zum Schluss. Denn die Recherchen ließen Zweifel aufkommen, ob die Konzerne auch tatsächlich operativ tätig seien im südeuropäischen Inselstaat. Viele der untersuchten Firmen seien beispielsweise nicht im örtlichen Telefonbuch eingetragen und zeitweise sei auch kein Personal erreichbar gewesen. Laut dem französischen Enthüllungsportal Mediapart entgehen den anderen Staaten der EU wegen solchen Steuerpraktiken jährlich Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. Die Unternehmen hingegen erklärten gegenüber dem Spiegel, ihre Geschäfte auf Malta seien legal. Die Steuerfahnder sind nun gefordert. Sie kommen wohl nicht darum herum, die Betroffenen genauer unter die Lupe zu nehmen.
Info 3, Mittag.
Türkische Kurden, die in der Schweiz leben. Aus Angst davor, in der Türkei verhaftet zu werden, verzichten manche von ihnen sogar darauf, dort ihre Familien zu besuchen, wie das jüngst 3 Kurden aus der Region Basel erlebt haben. Ihnen wird vorgeworfen, sich in der Schweiz kritisch über Präsident Erdogan geäußert zu haben. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass die Männer in der Schweiz bespitzelt und an die türkischen Behörden verraten worden sind. Der Fall schreckt regierungskritische Türken in der Schweiz auf. Christoph Brunner.
Diese Verunsicherung hat sich schon in der Recherche zu diesem Beitrag gezeigt. Die Vertreterin eines kurdischen Kulturvereins hat ihr bereits vereinbartes Interview abgesagt. Sie will sich nun doch nicht mit kritischen Aussagen exponieren. Aus Angst, ihr könnte es gleich ergehen wie Mehmet Salih Coksun. Der Basler Restaurantbetreiber ist einer der 3 Männer, die Anfang Mai bei der Einreise in die Türkei verhaftet worden sind. Und bis jetzt ist er der Einzige, der auch wieder freigelassen wurde. Coksun, der sich für die kurdische Minderheit in der Türkei einsetzt, verbrachte 10 Tage in türkischer Haft, wie er nach seiner Rückkehr in die Schweiz im Regionaljournal Basel erzählte.
Hey, şimdi bizim bu konuda Natürlich hatte ich Angst im Gefängnis. Einmal weckten sie mich mitten in der Nacht und brachten mich woanders hin. Es stellte sich dann heraus, dass es nur um eine medizinische Kontrolle ging, aber das wusste ich nicht. Das ist eine große psychische Belastung. Man weiß nie, was sie mit einem vorhaben und ob man überhaupt jemals wieder freikommt.
Der Fall von den drei Verhafteten aus Basel zeige, die türkische Regierung werde immer unberechenbarer, sagt der kurdischstämmige Basler SP-Politiker Mustafa Atici.
Nur ganz hochrangige, aktive politische Menschen hatten bei einer Einreise in die Türkei Probleme gehabt. Und jetzt auch schon die Leute, die einfach Sympathien für eine politische Partei hatten, eine linke Partei oder eine Oppositionspartei, das sind harmlose Leute, die vielleicht auf Facebook und so etwas gepostet haben.
Es könne nun offenbar fast jeden treffen. Deshalb ist für Mustafa Atici klar:
Ich werde sicher nicht in der nächsten Zeit in die Türkei gehen.
Das gilt auch für Ramazan Üçgü. Der Jurist betreibt in Zürich das Institut für interkulturelle Zusammenarbeit und Dialog, das der verfolgten Gülen-Bewegung nahesteht. Seit dem missratenen Putschversuch im vergangenen Juli hat Ramazan Üçgü seine Familie in der Türkei nicht mehr besucht, aus Angst, dort verhaftet zu werden. Und nicht nur er müsste Angst haben.
Alle, die eine offizielle Meinung haben, die müssen jetzt eigentlich aufpassen, wenn sie in die Türkei gehen. Das hat man gesehen, dass auch ganz normale Menschen, die nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sind, dass die auch ins Visier genommen wurden.
Deshalb ist Özgü überzeugt, in diesem Sommer dürften es sich viele Türken in der Schweiz zweimal überlegen, ob sie Ferien in der einzigen Heimat machen.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Mittag verantwortlich Andi Lüsch und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.